HR Info. Politik.
Flüchtlingskrise. Wie gehen die Parteien im Wahlkampf damit um? Oder wird 2017 ein zweites 2015 mit dem Unterschied, dass in diesem Jahr eben Bundestagswahlen sind? Willkommen zu HR Info Politik mit Andreas Horchler. Eigentlich war klar, über das Thema wird im Wahlkampf nicht oder so wenig wie möglich geredet, denn politische Vorteile aus der Flüchtlingskrise rechneten sich die wenigsten Parteien aus. Dann kam Martin Schulz.
Wir brauchen endlich ein Einwanderungsrecht in Europa. Die Leute sollen nicht in ein System der Hoffnungslosigkeit getrieben werden, sondern in ein System der Hoffnung auf einen fairen Zugang. Das fordern wir seit langem, ist leider von unserem Koalitionspartner verhindert worden. Wir brauchen eine gerechte Verteilung in Europa. Es kann nicht sein, dass nur wenige Länder die Flüchtlinge aufnehmen. Da müssen sich alle dran beteiligen. Es kann nicht sein, dass bei der Finanzierung in Europa Solidarität herrscht, aber bei der Bewältigung der Flüchtlingsprobleme keine Solidarität. Und zum Dritten, wer hier abgelehnt ist, kann auch und muss auch zurückgebracht werden.
Der SPD-Kanzlerkandidat sprach also genau das Thema an, das vermeintlich nicht Wahlkampf geeignet war, in der Tagespresse, in den ARD-Tagesthemen. Und er legte nach.
Es hat alle Zutaten, die wir 2015 gesehen haben. Ein einzelnes Land, das überlastet ist und das am Ende unter der Last zusammenbricht. Und dann haben wir eine Situation, die wir vermeiden sollten.
Dieses einzelne Land, Italien. Die deutschen Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Einen zunehmend panischen Wahlkampf nannte der stellvertretende Unionsfraktionschef Stefan Habart die Äußerungen. Der FDP-Vorsitzende Christian Lindner fand die Sache wenig glaubwürdig und der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer sagte im ZDF:
Wenn der Herr Schulz die Zuwanderung zum Thema macht, ist es ein Geschenk für uns. Weil wir werden alles aufführen, was er dazu in der Vergangenheit gesagt hat. Und vor allem, wo die SPD uns gehindert hat, noch wirksame Maßnahmen für die Integration und für die Begrenzung der Zuwanderung zu treffen.
Andreas Reuter, HR Infokorrespondent in Berlin. Warum macht Martin Schulz das?
Vielleicht ist er Überzeugungstäter, vielleicht handelt er aber auch aus purer Verzweiflung. Wahrscheinlich würde er ja auch gerne einfach ein paar Monate zurückgehen und einfach Gerechtigkeit rufen und ich bin der Neue und ich bin viel empathischer als die kühle Vernunftkanzlerin. Aber die Zeiten sind ja vorbei. Der Schwung aus der Zeit des Schulz-Zuges ist dahin. Und jetzt sucht er halt ein Thema, bei dem er wieder in die Offensive kommt. Rente, Steuern, digitale Agenda ist alles ziemlich spröder Stoff. Wenn er nochmal ein Comeback schaffen will, dann vielleicht mit einem emotionalen Thema. Also warum nicht mit der Flüchtlingspolitik?
Das Thema ist hoch emotional. Es geht ja um Flüchtlinge, um Menschen, um einzelne Schicksale. Aber genau das wird ihm vorgeworfen in der schreibenden Presse, in den Kommentierungen, dass die Menschlichkeit da nicht wirklich durchdringt. Kann so etwas, so ein Kalkül so nah an einer Bundestagswahl aufgehen?
Also ich glaube nicht, aber weniger aus Gründen der Menschlichkeit, sondern einfach wegen der Ausgangslage. Angela Merkels Position ist in dieser Frage viel zu stark und die von Martin Schulz angreifbar. Viele Wähler können Angela Merkel vermutlich recht gut folgen. Emotional gesehen der Moment der Menschlichkeit damals angesichts des Dramas am Bahnhof von Budapest, dass wir schaffen das. Das September-Märchen von 2015, als die Deutschen sich kollektiv und wohlig mal als die Guten fühlen konnten. Und dann eben das, nun muss es auch mal gut sein, zurück zur Kontrolle, streng sein, abschieben, runter mit den Flüchtlingszahlen. Ich glaube, da sind in beider Hinsicht viele bei ihr und Martin Schulz hat das Problem, dass seine Partei in Berlin und er persönlich in Brüssel im Prinzip auch immer alles mitgetragen haben, von graduellen Unterschieden jetzt mal abgesehen. Wenn er die Flüchtlingskarte spielt, wird man ihm das also entgegenhalten und dann wird er keinen großen strategischen Nutzen davon haben. Vielleicht schadet er sich sogar ihr.
Ja, erste politische Einlassungen dazu deuten ja auch in diese Richtung. Horst Seehofer sagt ja vorhin auch im Originalton, ja, wir freuen uns, wenn er das auf die Agenda nimmt und werden ihm alles vorhalten, was er an Defiziten in diese Richtung hat. Ist jetzt durch Martin Schulz ein Schaden, ein politischer Schaden angerichtet? Werden wir es bis zum 24. September, dem Tag der Bundestagswahl, mit diesem Top-Wahlkampfthema Flüchtlinge zu tun haben und möglicherweise auf eine Art und Weise, die viele Bürger und vor allem viele Politiker nicht wollen?
Naja, mag sein, dass das ein Schaden ist, wenn man das jetzt nur so taktisch auf die AfD bezieht, wenn man die klein halten will. Die AfD ist mit der Flüchtlingskrise groß geworden und sie ist wieder geschrumpft, als das Thema aus den Nachrichten verschwunden ist. Da schien es so ein taktisches Einverständnis zu geben. Wenn wir das Thema aussparen, dann halten wir die AfD klein. Aber wenn Martin Schulz nun sieht, dass der Vorteil daraus allein seiner Konkurrentin hilft, dass also die AfD-Wähler nicht auch zu ihm wieder zurückwandern, dann kündigt er diesen Schweigepakt jetzt eben auf. Ich persönlich finde, gesamtpolitisch muss das gar kein Schaden sein. Ich will auch nicht, dass die AfD dritte oder zweite Kraft im Land wird, aber den Preis, dass man dafür über ein so wichtiges, zentrales Problem von heute einfach nicht reden soll, den finde ich dafür doch etwas zu hoch.
Hochbrisant nennt Schulz ja die Lage und meint damit natürlich den tausendfachen Tod auf dem Mittelmeer, die nicht gerechte Verteilung der ankommenden Flüchtlinge, die wenig erfolgreiche Bekämpfung von Schlepperbanden vor der libyschen Küste. Das läuft ja in der Tat nicht wirklich rund und im Zentrum steht ja der Vergleich zu 2015. Mehr als 800.000 Menschen kamen vor allem über die inzwischen geschlossene Balkanroute und so viele Menschen dürften 2017 wohl nicht über das Mittelmeer kommen. Alle Zahlen deuten darauf hin, dass es weniger werden und die Flüchtlinge 2017 kommen ja mehrheitlich nicht aus dem Nahen und Mittleren Osten, sondern aus Afrika. Und schließlich die deutsche Statistik spricht eine klare Sprache, sinkende Flüchtlingszahlen, Rückgang bis zu mehr als 80% im Vergleich zum Vorjahr. Können wir da insgesamt feststellen, Thema verfehlt, Martin Schulz, setzen?
Also Martin Schulz meint ja, dass diese Ruhe trügerisch ist, dass die Situation in Italien jederzeit wieder eskalieren kann. Und natürlich kann man sich vorstellen, dass Italien wie Griechenland 2015 angesichts der Last von Flüchtlingen die Menschen dann einfach nach Norden weiterschickt, Richtung Österreich, Frankreich und dann weiter nach Deutschland. Also Thema verfehlt, würde ich nicht sagen. Vielleicht eher netter Versuch, Herr Schulz, aber an Angela Merkel kommen Sie so nicht ran.
Wie können sich denn die derzeitigen Koalitionäre insgesamt, die beiden Spitzenkandidaten, aber auch die wirkenden Kräfte eine Etage tiefer voneinander abgrenzen und absetzen? Wird das so rauslaufen, die CDU, CSU, die Union sagt, wir reden überhaupt nicht drüber, die SPD muss sich jetzt wegen ihres Spitzenkandidaten des Themas annehmen?
Also wie die sich voneinander abgrenzen sollen in der Flüchtlingsfrage, das ist wirklich eine sehr spannende Frage. Es ist ja eine Binsenweisheit, dass die Große Koalition durch die Flüchtlingskrise hindurch eigentlich ganz harmonisch agiert hat. Es gab natürlich immer wieder graduelle Unterschiede, zum Beispiel in der Frage, wie heftig soll man jetzt umsteuern von wir schaffen das auf wir schaffen jetzt härtere Gesetze. Und genau darum kann es jetzt eigentlich auch wieder nur gehen. Graduelle Unterschiede. Da muss man schon sehr differenziert argumentieren. Für einfache Slogans auf dem Wahlplakat taugt so ein Streit zwischen Union und SPD bei dem Thema jedenfalls nicht.
Werden Bedenkenträger, Anhänger festgeschlossener Grenzen und Migrationsbefürworter jetzt heftig aufeinander losgehen, aufeinander eindreschen, um sich zu profilieren in diesen letzten Wochen vor der Bundestagswahl?
Also ich glaube das nicht, jedenfalls nicht, wenn wir mal beim Duell der Kanzlerkandidaten bleiben. Ich glaube, das war jetzt mal so ein Versuchsballon mit dem Flüchtlingsthema, aber Martin Schulz wird merken, dass er damit allein gegen Angela Merkel nicht viel Punkte gut machen kann.
Vielen Dank für den Moment, Andreas Reuter. Wir sprechen gleich weiter. Auch wenn der Vergleich hinkt, die Erinnerung an 2015 ist frisch. Der Syrienkrieg, die Flüchtenden durch das Assad-Regime und die Terroristen vom Islamischen Staat in die Enge getriebenen Familien, die das Weite suchten. Das Schiffsunglück zwischen der libyschen Küste und der italienischen Insel Lampedusa im April 2015, bei dem mehr als 500 Menschen ertranken. Damals waren die Deutschen besonders hilfsbereit und Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte den berühmten Satz.
Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
Dieses Überwinden wurde von vielen Deutschen als moralisch geboten und ethisch einwandfrei empfunden. Politisch war der deutsche Weg umstritten, juristisch problematisch. Sture Durchführung europäischen Rechts oder Handeln nach menschlichen Kriterien. Am Mittwoch befasste sich der Europäische Gerichtshof mit der Frage, ob die sogenannten Dublin-III-Regeln der EU zwischen September 2015 und Frühjahr 2016 galten. Hunderttausende Flüchtlinge kamen damals über die Westbalkanroute nach Europa. War es zulässig, die Grenzen zu öffnen, um die Flüchtlinge über Ungarn nach Deutschland zu bringen? Karin Bentsch aus Brüssel.
Wer ist für den Asylantrag eines Flüchtlings zuständig? Das Land, in dem er zuerst europäischen Boden betreten hat, wie es die europäische Dublin-Regelung vorsieht, oder das Land, in dem er sich später aufhält, weil er dorthin weitergereist ist. Dazu haben die Richter des höchsten Europäischen Gerichts eine Grundsatzentscheidung gefällt. Sie sind der Ansicht, grundsätzlich galt und gilt die Dublin-Regelung. Dort, wo ein Flüchtling zuerst in der EU ankommt, muss sein Asylverfahren starten. Und zwar selbst dann, wenn es eine außergewöhnliche humanitäre Situation gibt. Der CDU-Europaabgeordnete Daniel Caspari begrüßt das Urteil.
Ja, der Europäische Gerichtshof hat erstmal das Dublin-Verfahren bestätigt. Aber grundsätzlich müssen wir weiter daran arbeiten, das ganze Schengen- und Dublin-System und die europäische Außengrenzsicherung nicht nur schönwetterfest, sondern auch schlechtwetterfest zu machen. Und das ist ja genau das, wo wir seit 2 Jahren dran arbeiten.
Im konkreten Fall geht es um einen syrischen Mann und 2 afghanische Familien. Sie waren 2015 und 2016 aus ihrer Heimat geflohen und zogen mit dem Flüchtlingsstrom über die Westbalkanroute. Auf diesem Weg kamen sie durch Kroatien, reisten aber weiter. Der Syrer stellte anschließend in Slowenien einen Asylantrag. Die Afghanen schafften es bis Österreich und reichten dort ihre Anträge ein. Slowenien und Österreich protestierten dagegen, weil sie sich nicht zuständig fühlen und wollen die Flüchtlinge jeweils nach Kroatien abschieben. Die Richter des Europäischen Gerichtshofs geben Österreich und Slowenien recht. Die Flüchtlinge aus Syrien und Afghanistan hätten bereits in Kroatien ihre Asylanträge stellen müssen, weil sie dort zuerst in der EU angekommen sind. Die SPD-Europaabgeordnete Birgit Zippel findet das Urteil der Richter bedauerlich. Denn es sieht keine solidarischen Lösungen vor, wenn große Menschenmengen nach Europa kommen, wie es in der Flüchtlingskrise 2015 und 2016 der Fall war, sagt Zippel am Telefon.
Was dann aber im Endeffekt heißt, wenn es dann an der gemeinsamen Verantwortung für diese Flüchtlinge fehlt, bleibt eine Hauptlast dann eben bei den Staaten mit einer Außengrenze, in diesem Fall dann eben Kroatien.
Interessant ist, dass die Richter betonen, dass die Dublin-Regelung ebenfalls vorsieht, dass Staaten freiwillig Flüchtlinge aus anderen Ländern aufnehmen dürfen, die überlastet sind. Damit geben die Richter indirekt der Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Merkel vom Spätsommer 2015 recht. Merkel hatte damals freiwillig die deutsche Grenze für Flüchtlinge aus Ungarn geöffnet. Rechtlich war das also in Ordnung, politisch allerdings sehr umstritten.
Angela Merkel hat also die Rückendeckung der höchsten europäischen Richter wegen der Ausnahmesituation. Die Dublin-Regeln bleiben trotzdem erhalten. Das heißt, die aktuelle Last liegt bei Italien, denn dort kommen die Flüchtlinge an. Die europäische Politik reagierte und reagiert höchst unterschiedlich auf die Flüchtlingskrise. Der ungarische Regierungschef Viktor Orbán ist strikt gegen die Aufnahme von Flüchtlingen und gegen eine offene Einwanderungspolitik. Sebastian Kurz, der österreichische Außenminister, droht mit der Sperrung der Brennerautobahn, notfalls mit militärischer Unterstützung. Er fordert:
Es müssen die Außengrenzen sicher sein, das heißt, die Mittelmeerroute muss endlich zu sein.
Ganz anders dagegen Jean Asselborn, sein Kollege aus Luxemburg.
Also mir graut vor Aussagen wie, wir müssen die Mittelmeerroute schließen. Das heißt, die Menschen nicht mehr retten oder ich weiß nicht, wie schließt man das Meer?
Mitten in der Diskussion, die auch in Deutschland wieder Fahrt aufgenommen hat, dank Martin Schulz, Italien. Das Land, das die meisten Flüchtlinge von der Mittelmeerroute aufnimmt. Das Land wollte die europäische Operation Sophia nicht weiterführen. Grund: Migranten, die über die Mittelmeerroute aus Libyen nach Europa kommen, landen meist in italienischen Häfen. Europa lässt Italien allein, so das Argument, mit bislang schon mehr als 73.000 Flüchtlingen in diesem Jahr. Ohne Unterstützung schließen wir notfalls unsere Häfen, drohte die Regierung in Rom. Europa hilft, Italien macht jetzt weiter mit bei der Operation Sophia. Kai Küstner.
Einen handfesten Skandal hat die EU gerade noch mal umschifft. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sich in Flüchtlingsfragen nun auf einmal einig wäre. Eigentlich hatte die Europäische Union ihre Militärmission im Mittelmeer bereits vergangene Woche verlängern wollen. Doch dies blockierten die Italiener. Beim letzten EU-Außenministertreffen habe sich, berichten Teilnehmer, der Abgesandte aus Rom massiv darüber beklagt, dass sein Land zum Flüchtlings-Hotspot in Europa geworden sei. Nun allerdings hat Italien doch noch seine Zustimmung zur Sophia-Verlängerung erteilt. Die Südeuropäer kämpfen derzeit darum, dass die anderen EU-Staaten ihnen vermehrt Flüchtlinge abnehmen. An der Marinemission namens Sophia stört die Italiener, dass vor der libyschen Küste gerettete Schutzsuchende ausschließlich in ihre Häfen gebracht werden. So sehen es die Sophia-Einsatzregeln vor. Und es deutet auch wenig darauf hin, dass die entsprechend umgeschrieben werden. Nur kleinere Änderungen am Mandat der Mission nimmt die EU vor. Unter anderem will man künftig die libyschen Küstenschützer, die man im Rahmen von Sophia ausbildet, verstärkt unter Beobachtung stellen. Es gab zuletzt jetzt immer wieder Befürchtungen, dass mit viel Aufwand ausgebildete Sicherheitskräfte zu den Schleppern überlaufen könnten. Kaum jemand leugnet, dass die Mission Sophia entscheidend zur Rettung von Menschenleben im Mittelmeer beiträgt. Allerdings beklagen Kritiker, dass der Einsatz sein eigentliches Ziel, nämlich den kriminellen Schleppern das Handwerk zu legen, verfehle. Zu diesem Schluss gelangt auch eine aktuelle Studie des britischen Oberhauses, die aus diesem Grund mit Bezug auf Sophia von einem Misserfolg spricht. Erkennbare Anstrengungen, das Einsatzgebiet auszuweiten, unternimmt die EU derzeit nicht. Um direkt in libyschen Küstengewässern operieren zu können, wo man die Schlepper vermutet, wäre ein Mandat der Vereinten Nationen erforderlich.
Kai Küssner berichtete. Flüchtlingskrise. Wie gehen die Parteien im Wahlkampf damit um? Thema in HR Info Politik. Die Vielfalt europäischer Perspektiven zeigt, wie viele Facetten das Thema Flüchtlinge in diesem deutschen Wahljahr hat. Ist die Rettung von ertrinkenden Menschen im Mittelmeer eine Selbstverständlichkeit für demokratische Länder? Dürfen es sich Europäer erlauben, die Aufnahme der Neuankömmlinge zu verweigern? Wie können Asylverfahren schneller durchgeführt und zum Abschluss gebracht werden? Welche Maßnahmen taugen dazu, Schleppern das Handwerk zu legen? Überantworten skrupellose Schlepper ihre menschliche Fracht den Hilfsschiffen der Nichtregierungsorganisationen? Auch diesen Vorwurf gab es. Wochenlang wurde über die Rolle dieser NGOs bei der Flüchtlingsrettung auf dem Mittelmeer diskutiert. Im Gespräch war dabei auch immer wieder die zentrale Rettungsleitstelle MRCC in Rom, die sämtliche Rettungseinsätze auf dem zentralen Mittelmeer koordiniert. Von hier bekommen auch die Schiffe der privaten Hilfsorganisationen ihre Anweisungen. Tassilo Forchheimer berichtet aus Rom.
Es sind menschliche Dramen, die sich Tag für Tag auf dem Mittelmeer abspielen. Das Mittelmeer ist zu einem Massengrab geworden. Tausende sind hier schon ertrunken und die Opferzahlen wären noch höher, wenn es die Retter nicht gäbe und eine weniger bekannte Behörde in Rom, die italienische Leitstelle für Seenotrettung. Von dort werden alle Einsätze im zentralen Mittelmeer koordiniert, erklärt Filippo Marini von der italienischen Küstenwache. Ich bringe als Beispiel gerne den Dirigenten eines Orchesters. Der Dirigent hat eine Vielzahl von Instrumenten zur Verfügung und er ist es, der sie auf die richtige Weise zum Klingen bringt. Um all das zum Funktionieren zu bringen, um dafür zu sorgen, dass es keine Doppelarbeiten oder Überschneidungen gibt, haben wir hier eine Regie, die sagt, wer was tun muss. Alle Schiffe in der Nähe müssen die Anweisungen aus Rom befolgen. Die rechtliche Grundlage dafür ist das internationale Übereinkommen über den Such- und Rettungsdienst auf See, das 1979 in Hamburg verabschiedet wurde. Seitdem ist jedes Seegebiet weltweit einer Seenotrettungsleitstelle zugeordnet. Die entsprechende deutsche Station wird von der Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen betrieben. Früher hatten 80% der Flüchtlingsschiffe Satellitentelefone an Bord. Mit denen konnte die genaue Position innerhalb von einer halben Stunde geortet werden. Inzwischen gilt das nicht einmal mehr für die Hälfte der Boote. Früher waren viele aus Holz, jetzt sind es größtenteils völlig überladene Schlauchboote. Dementsprechend ist die Zahl der Toten immer weiter gestiegen. Die meisten ertrinken inzwischen nicht weit vor der libyschen Küste, sagt Filippo Marini.
Molto spesso l'Italia, la Guardia Costiera.
Sehr oft bewegt sich die italienische Küstenwache außerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs. In dem Moment, in dem wir Kenntnis von einer Gefahrensituation haben, müssen wir von Rechts wegen automatisch die Verantwortung für den Einsatz übernehmen. Und zwar so lange, bis die eigentlich zuständige Stelle die Koordination übernimmt. Und zuständig wären in den meisten Fällen die libyschen Behörden, denn von dort kommen die meisten Boote mit Migranten. Allerdings gibt es in dem Bürgerkriegsland derzeit keine einsatzfähige Rettungsleitstelle und deshalb müssen schon seit Jahren die Italiener herhalten.
Es scheint klar, die Fragen zum richtigen Umgang mit Flüchtlingen, die das Mittelmeer überqueren, um in Europa ein besseres Leben zu beginnen, können auf nationaler Ebene nicht beantwortet werden. Das weiß der langjährige Europapolitiker und SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz gewiss.
HR Info. Politik.
Hauptstadtkorrespondent Andreas Reuter, ist das Ganze ein gefährliches Spiel?
Naja, Europa ist ja keine Macht, die vom Himmel kommt. Europa ist einfach die Summe der Mitgliedstaaten und Deutschland ist der größte und wichtigste von denen. Also muss man über europäische Politik natürlich auch in Deutschland diskutieren dürfen und meinetwegen oder gerade auch im Wahlkampf zu sagen, wenn ich Bundeskanzler werde, dann will ich in Europa diese oder jene Kurskorrektur erreichen. Das halte ich für durchaus legitim, wobei natürlich klar ist, das ist etwas anderes als zu sagen, ich senke die Mehrwertsteuer oder gebe mehr Geld für die Bundeswehr aus. Solche Sachen kann eine Bundesregierung in Deutschland für sich allein entscheiden. Die europäische Flüchtlingspolitik zu ändern, das kann man sich nur vornehmen. Dazu braucht man dann die Zustimmung der europäischen Partner. Aber ich finde es gut, wenn einer sagt, in diese Richtung will ich da gehen.
In Deutschland waren die Flüchtlinge ja damals, 2015, erst willkommen, hochwillkommen sogar, als viele von ihnen dann im Land waren, als die europäischen Nachbarn wenig Sympathie für die deutsche Offenheit empfanden, als Schulgebäude, Turnhallen, Gemeindehäuser vorübergehend von Flüchtlingen belegt waren. Da profitierte ja die AfD stark mit ihrem Programm gegen Einwanderung und Asyl. Und bald wurde in den etablierten Parteien auch in manchen Medien mehr über Begrenzung, Verteilung und europäische Regeln gesprochen, als über die Not einzelner Menschen. Gibt es vielleicht so ein Phänomen wie ein Pendel aus Sympathie und Antipathie, aus Willkommenskultur und Abwehr wird jetzt mit Martin Schulz eine neue Zeit, eine neue alte deutsche Position in der Flüchtlingsfrage wieder aufgenommen? Willkommenskultur, zweiter Durchgang?
Also dieses Pendel gibt es sicher. Seit 2015 ist Angela Merkel selbst ja auch schon wieder zurückgekehrt auf einen Kurs der Abwehr. Der Streit um die Obergrenze, die Horst Seehofer fordert und Angela Merkel weiterhin ablehnt, der kommt mir da eher so wie ein letztes Rückzugsgefecht vor. Der Vorstoß von Martin Schulz zielt ja auch weniger in eine Richtung einer grundsätzlichen Veränderung der deutschen Haltung in dieser Frage, sondern mehr auf die europäische Ebene, also dass man da erreicht, dass mehr Gerechtigkeit herrscht, dass besser verteilt wird, besser gesteuert wird. Das ist keine revolutionäre Abkehr oder Umkehr von Merkels Kurs, sondern scheinbar eher eine Weiterentwicklung, würde ich mal sagen. Inhaltlich sehe ich da wenig Möglichkeiten für zugespitzte Konfrontationen. So fein ziseliert werden die Positionen wohl kaum an den Infoständen in der Fußgängerzone ankommen. Da wird es, glaube ich, mehr um die Frage der Persönlichkeit gehen. Also wem trauen wir zu, mit diesem Flüchtlingsproblem ganz generell fertig zu werden? Und ich denke, Martin Schulz will auf dem Gebiet überhaupt erstmal Gesicht zeigen. Darum auch seine Reise am Donnerstag nach Italien mit den Fernsehbildern aus dem Flüchtlingslager auf Sizilien.
Kurzer Blick auf die AfD. Eine Zeit lang ja eine ernstzunehmende, aufsteigende, starke neue Kraft auf der rechten Seite des politischen Spektrums in Deutschland. Inzwischen doch ziemlich in der Wählergunst gesunken, glaubt man den Demoskopen. In den letzten Wochen vor der Bundestagswahl könnte die Partei da noch profitieren? Sollte das Thema dank Martin Schulz jetzt wieder eine doch sehr große Rolle einnehmen?
Naja, Martin Schulz allein, glaube ich, wird dafür nicht sorgen. Das Thema könnte der AfD sicherlich nochmal helfen, wenn da wieder was Dramatisches passiert, wenn sich die Lage deutlich zuspitzt. Aber ich glaube nicht, dass das wieder diese Wucht haben wird, wie zuletzt bei manchen Landtagswahlen mit sehr hohen zweistelligen Ergebnissen. Bei Landtagswahlen trauen sich die Deutschen einfach mehr. Da wird mal abgestraft und Protest gewählt. Bei der Bundestagswahl, da gilt dann wieder keine Experimente, zumal die allgemeine Weltlage der AfD ja jetzt auch eher schadet. Man sieht ja, was passiert, wenn Populisten wirklich Erfolg haben. Der Brexit, alles andere als eine Befreiung von den Fesseln Europas für Großbritannien, sondern doch wohl eher ein Fiasko und die Stunde der Dilettanten dort. Donald Trump kriegt von hier aus gesehen auch nichts wirklich auf die Reihe und stolpert immer nur von Skandal zu Skandal. Also das sind durchaus abschreckende Beispiele und kein gutes Umfeld für die AfD.
Eine persönliche Einschätzung, wie geht das aus? Schulz, weniger Aussichten, Bundeskanzler zu werden, nach momentanem Stand zumindest mal, setzt auf eine Abgrenzung zu Angela Merkel, indem er das Thema anspricht, das sie nicht auf der Agenda haben möchte. Wird er damit punkten?
Also ich glaube gar nicht, dass das für ihn jetzt 2 Monate lang so das zentrale Thema sein wird, auf dem er dauernd herumreitet. Er muss strampeln, ja, wenn er nicht wieder dieser asymmetrischen Demobilisierung zum Opfer fallen will, die Angela Merkel ja gern bescheinigt wird. Also das heißt, die Anhänger der SPD nicht aufputschen, indem man ihnen Angriffsflächen bietet, sondern die anderen eher einlullen, demobilisieren eben. Wenn Martin Schulz nicht auch wieder in diese Falle tappen will, dann muss er Angriffsflächen Menschen suchen, wo er sie finden kann, während die Kanzlerin sich auf ihren Amtsbonus verlassen kann. Das ist in diesem Fall vor allem ihre Rolle als sogenannte Anführerin der freien Welt und das verbreitete Gefühl. Ringsumher herrscht Chaos, die Krisen kommen immer näher, aber uns geht's gut. Und Angela Merkel schlägt sich mit Erdogan, Putin und Trump herum und sorgt damit dafür, dass das so bleibt. Also Martin Schulz ist da wirklich in einer denkbar schlechten Position.
War Angela Merkel eigentlich mit dieser Taufe von den liberalen Amerikanern nach der Trump-Wahl zufrieden? Leader of the free world, also die Anführerin der freien Welt, fühlt sich nicht so wohl mit, oder?
Also sie hat das, wenn sie ist da mehrmals danach gefragt worden, sie hat das dann immer so ganz bescheiden abgetan, nein, ist doch Quatsch und ich bin die Kanzlerin von Deutschland und ich mache hier meine Arbeit, aber ich denke schon, dass ihr das gefällt in ihren stillen Stunden, dass sie so tituliert wird und die Strategen ihrer Partei werden das nicht mit diesen Worten, aber natürlich in dieser Funktion, in dieser Rolle sicherlich ausspielen. Also Angela Merkel, der Stabilitätsanker in dieser Welt des Chaos rings um uns her, da wisst ihr, was ihr habt. Das hatten wir ja schon mal, sie kennen mich. Jetzt heißt es eben, Angela Merkel führt uns durch diese unsicheren Zeiten.
Ein wichtiges, ein zentrales Thema, die Flüchtlingskrise. Aber 2017 ist kein neues 2015. Andreas Reuter, unser Hauptstadtkorrespondent in Berlin, herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Und das war HR Info Politik. Zum Nachhören auch als Podcast auf hrinforadio.de. Ich bin Andreas Horchler.